Das sind die Sonntagszeitung Standpunkt, die Diskussionssendung von der Sonntagszeitung zum Nachhören. Grüezi miteinander und herzlich willkommen. Das sind Standpunkte von der Sonntagszeitung. Ja, trotz dem Coronavirus steigt China unermüdlich auf zu einer neuen Weltmacht. Was bedeutet das für die Schweiz? Ein paar Stichworte sind sicher die Menschenrechte, denn Schweizer Firmen, die aufgekauft werden durch chinesische Firmen und Investoren, der politische Einfluss der kommunistischen Partei in der Schweiz, aber natürlich auch riesige wirtschaftliche Chancen, nicht zuletzt die neue Seidenstrasse. Wo also liegen die Gefahren für die Schweiz, wo liegen die Chancen? Das diskutieren wir mit einer ganz tollen Runde. Ich freue mich sehr, dass der Johann Schneider-Ammann bei uns ist. Er ist Alt-Bundesrat und Sie haben 2013 das Freihandelsabkommen mit China abgeschlossen. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen, Herr Schneider-Ammann.
Danke
vielmals. Ich freue mich auf Eva Jeisli. Sie ist CEO von PB Swiss Tools. Das ist ein KMU mit 180 Mitarbeitern, das Werkzeug produziert und Medizinalprodukte. Zum Beispiel Schraubenzieher. Kennt wahrscheinlich fast jeder, sind, ich darf es glaube sagen, die besten Schraubenzieher von der Welt. Herzlich willkommen, Frau Jeisli.
Danke schön.
Der Ralf Weber ist bei uns. Er ist Professor für European Global Studies am Europa-Institut der Uni Basel. Sie forscht unter anderem über Beziehungen von China mit der Schweiz und Europa, über die kommunistische Partei und über die neue Seidenstrasse. Und der Markus Sommer ist Historiker und Publizist und ich freue mich sehr, dass er weiterhin Stammgast ist in dieser Sendung. Ich will mit Ihnen anfangen, weil Sie, wie gesagt, 2013, Herr Schneider-Ammann, das Freihandelsabkommen haben können abschliessen mit China. Das ist damals, wenn ich das richtig gelesen habe, das erste Freihandelsabkommen von einem europäischen Festland mit den Chinesen. Jetzt sagen die Beobachter, seit dieser Zeit in den letzten Jahren habe China sich verändert, sei aggressiver geworden in der Außenpolitik, in der Innenpolitik, geht härter vor gegen Minderheiten, Stichwort Uiguren. Und von Reformen oder Demokratisierungen, die man vielleicht in dieser Zeit, mindestens bei uns, daran glaubt oder gehofft hat, sei eigentlich nichts mehr zu sehen. Teilen Sie die Einschätzung?
China hat eine sehr starke Entwicklung mitgemacht in den letzten Jahren, Jahrzehnten und aber auch in der laufenden aktuellen Zeit. China hat durch den Mehrhandel, durch das Ausdehnen vom Handelsvolumen in die Welt raus, zusätzliche Transparenz bekommen, die in den Freihandelsabkommen zum Beispiel mit der Schweiz auch ist gefordert war. Wenn ich da eine Klammer mache, ich habe an der Pressekonferenz am WEF 2011 in Davos gesagt, Herr Minister, Wirtschaftsminister von den Chinesen, Chen Deming, wir erwarten, dass wir mit euch über Handel verhandeln und eine Lösung finden, über Freihandel. Aber wir erwarten auch, dass ihr bereit seid, über Menschenrechte zu reden, über ökologische Aspekte zu reden. Und der Chen Demin hat dort nicht anders können, als wir von der versammelten Journalien zu sagen, solange es etwas mit Handel zu tun hat, sind wir tatsächlich bereit, auf die menschenrechtlichen und auf die ökologischen Aspekte einzugehen. Auf die Art, das ist ein Beispiel, auf die Art ist China in den letzten Jahren mehr und mehr gezwungen worden, sich auch transparenter zu geben, besser zu beurteilen von außen. Und ich glaube, die Entwicklung, die China jetzt in den letzten Jahren und Jahrzehnten gemacht hat, ist grundsätzlich eine gute Entwicklung. Man darf nicht vergessen, dass 1,3 Milliarden Menschen jeden Tag Hunger haben. Ich darf nicht vergessen, dass der Einparteienstaat enorm strikt geführt wird. Was wir nicht in allen Teilen, mit Sicherheit nicht. Ich würde gerne mithelfen mit unserem kleinen Beitrag als kleine Volkswirtschaft und Partner, öffentliche Gesellschaft herbeizuführen, Gesellschaft, die demokratischer funktioniert, herbeizuführen. Aber das wird sich erst über die lange Zeit entsprechend können entwickeln. Lange Rede, kurzer Sinn.
Ja.
Die Entwicklung ist enorm. Da kann man täglich zuschauen, wie es weitergeht. Es geht grundsätzlich in eine richtigere Richtung nach mir.
In eine richtigere
Richtung? In eine richtigere Richtung. Okay. Wenn das heisst,
also das Gegenteil von dem, was ich da quasi gesagt habe.
Ich habe China erlebt, was zu war. 80er Jahre, 90er Jahre. Und ich habe es jetzt erlebt, auch politisch erlebt, in den 10er und 20er Jahren. Und das ist immer das gleiche China. Mindestens dort, wo die Weltkonjunktur ist angekommen.
Genau, also gerade kürzlich hat der Staatspräsident auch verkündet, dass das Ziel von der Beseitigung von der absoluten Armut, das ist jetzt ein innenpolitisches Ziel, dass das erreicht worden ist. Aber ich würde gerne, und wir können das alles vertiefen, gerade das Wort dem Herrn Weber geben, der traditionellerweise sehr kritisch ist gegenüber China. Was sagen Sie zu dieser Einschätzung?
Es ist schwierig. Zum einen repräsentiert das für mich schon das, was viele gedacht haben. Auch nicht. Und das war die Hoffnung schon gewesen. Sozusagen Wandel durch Handel. Nicht, dass man also sich einlädt auf China, man hat sie in die WTO nicht, eintreten lassen. Und dann hat es eine gute Zeit gegeben, wirtschaftlich. Aus der Wirtschaftsperspektive haben wir wahrscheinlich 20 Jahre eine gute Zeit gehabt, wo alle ein bisschen auch gewonnen haben,
also
beide
Seiten. Also jetzt in
den letzten 20 Jahren. Ja. Aus meiner Sicht aber hat es sich schon früher, so vielleicht 2007, 2008, mit der Finanzkrise und den Olympischen Spielen, nicht, und andere Ereignisse in China abzeichnen lassen, dass von der chinesischen Parteiführung her das als Chance gesehen wird, dort mal, um mehr sich können im Vordergrund zu stellen. Nicht? Und das ist dann passiert auch. Und das fängt vielleicht da schon an. Es fängt nicht erst mit Xi Jinping an. Xi Jinping übernimmt das sozusagen von seinem Vorgänger und macht es dann sehr gut, nicht, muss man sagen, und übernimmt eigentlich die Macht in diesem Laden. Und das ist von dann an, aus meiner Perspektive jetzt sozusagen, ist, von Xi Jinping an, ist es von Jahr zu Jahr schlechter geworden.
Schlechter
geworden, wenn es um die politische Situation in China geht.
Ja.
Also wenn es um das Verhältnis der Partei zu den Leuten geht. Und man darf nicht vergessen, die Partei ist da der wichtige Akteur. Nicht? Der Xi Jinping ist zuerst mal Parteisekretär und dann ist er Staatspräsident. Die Partei steht über dem Staat letztlich. Und dann ist es eigentlich immer schlimmer und in der letzten Zeit, muss ich sagen, ist es eigentlich Monat zu Monat schlimmer geworden. Nicht? Und von dem her ist es aus meiner Sicht ein eine andere Geschichte. Nicht? Ich denke, dass wir müssen auf ein autoritäres China gefasst machen und darum wir eigentlich seit 2 Jahren irgendwo in einer Situation sind, wo ich das Gefühl habe, in der Schweiz ganz viel von Unternehmern, Universitäten, andere Akteure alle ein bisschen nervöser werden. Weil nicht mehr so recht wissen, wie sollen wir uns verhalten mit dem neuen China, mit dem jetzt wirklich starken China, der die Stärke auch zeigt, nicht mehr zurückhebt mit dem, nicht, wo immer mehr Bedingungen stellt. Und das, glaube ich, ist etwas, wo man in der Schweiz darüber diskutieren muss.
Gut. Ich würde das gerne jetzt von allen zuerst hören, von allen 4 Gästen, bevor wir dann in die Tiefe gehen. Ich würde gerne von Ihnen wissen, Frau Eisli, weil Sie sind in China selber auch tätig mit einer Vertriebsorganisation und Sie haben da einen guten Einblick. Wie schätzen Sie das ein? Was erleben Sie?
Also im Jahr 2013 hat PB Swiss entschieden, eine Vertriebsorganisation aufzubauen in China. Und
also direkt in dem Jahr, eigentlich, wo das Freihandelsabkommen
ganz genau abgeschlossen. Und nicht zuletzt auch motiviert durch das Freihandelsabkommen. Ja. Und ganz sicher auch durch, ja, schon der Respekt, den man dann auch gegenüber der Regierung in einem gewissen Sinn hatte, im Sinne von, wir treten hier wirklich einen der grössten Verbrauchermärkte ein. Es gibt eine Nachfrage für die Qualitätswerkzeuge von PB Swisshaus. Es gibt auf der anderen Seite aber auch eine Regierung, die sagt, sie gehen gegen Korruption vor. Das war dann ein wichtiger Gedanke, den man auch damit in Verbindung gebracht hat. Es geht auch um gewisse demokratische Werte, wo hier man wird versuchen, zwar Wirtschaftsentwicklung voranzutreiben, auf der anderen Seite aber auch zum Volk bereit ist zu schauen. Und das ist eigentlich schon, ich hatte Gelegenheit vom Jahr 2010, China regelmässig zu bereisen. Und ich schon immer auch wieder den Eindruck hatte, bis in den letzten Jahren, muss ich offen und ehrlich sagen, dass hier wirklich in einem höheren Interesse auch einer Mittelschicht eine Gelegenheit gegeben wird, an Bildung massiv aufzuholen und auf der anderen Seite natürlich auch im Bereich Forschung ein Know-how aufzubauen, wo, ja, das Land umso interessanter gemacht hat. Insbesondere durch das, dass wir Freihandelsabkommen hatten und dass wir natürlich hier einen freien Zugang haben zu einem Markt, der für Schweizer KMUs, für Schweizer Konzerne eine unglaublich hohe Bedeutung hat. Und wir damit natürlich auch wieder unsere Arbeitsplätze und Ausbildungsplätze absichern.
Also wenn ich das richtig verstehe und ganz kurz es versucht zusammenzufassen, die Chancen sind gross, sie sind sehr gross gewesen, vor allem auch am Anfang. Sie sehen aber, sie machen sich gewisse Sorgen über gewisse Entwicklungen.
Es ist viel eine höhere Transparenz in den Informationen, die wir zur Verfügung haben. Durch die Transparenz sehen wir auch den Umgang mit Minderheiten. Die Uiguren, ein Stichwort, das er gegeben hat. Und ich glaube schon, dass wir hier offen und ehrlich müssen sagen, auch als Schweizer Unternehmer und Unternehmerinnen, die Verantwortung haben für die Produktion in China, für den Vertrieb in China, wir müssen gut heranschauen und sehr sorgfältig mit überlegen, in welche Richtung gilt es Einfluss zu nehmen.
Darf ich, das nimmt mich jetzt gleich noch. Und ich habe zwar gerade Markus Sohn fragen um seine Einschätzung, aber jetzt haben Sie mir natürlich noch ein Stichwort geliefert. Gut heranschauen ist für mich ein bisschen zu allgemein. Oder? Was heisst das konkret, wenn Sie dort mit
Also das ist sehr, sehr bescheiden. Gerade wenn ich davon ausgehe, welche Möglichkeiten dass ich ganz persönlich habe, wenn ich unterwegs bin in China. Ich habe auf der einen Seite unsere Mitarbeitenden, ich habe die Organisationen, wo wir drinnen vernetzt sind. Ich habe die Schweizer Botschaft, Swiss Business Hub, wo wir regelmässig Kontakt pflegen. Ich habe meine Kanäle, wo ich Wissen herhole. Aber das gibt mir nie das ganze Bild. Ich habe
aber immer... Sie können ja im Grunde genommen kein also Handel... Wandel durch Handel hat es geheißen, also Einfluss nehmen, will man Geschäft machen. Aber sie haben ja keinerlei Einfluss im Grunde genommen, muss man ehrlich sagen, jetzt auf Menschenrechte oder auf andere Themen.
Ich glaube, da können wir ja noch drauf sprechen, ja. Herr Brennwald. Aber mir tut es für mich hier zu positionieren in dieser Fragestellung von euch, tut es mir, ich kann nicht als Unternehmerin mit meinen Geschäftspartnern über Menschenrechte reden. Das sind wirklich nicht die richtigen Adressaten. Aber ich glaube sehr wohl, dass die Schweiz eine Ebene hat, und das ist die diplomatische, politische Ebene, die das Thema auf den Tisch muss.
Danke vielmals. Markus Somm, Ihre Einschätzung über die Entwicklung in den letzten Jahren?
Also ich glaube, es ist offensichtlich, dass sich China verändert hat. Und aus unserer Sicht, aus einer westlichen Sicht, wo eben Demokratie und Menschenrechte und Pressefreiheit und so weiter und so fort eine grosse Rolle spielen, aus dieser Sicht hat sich China sicher verschlechtert. Wir wissen, dass es autoritärer geworden ist. Man sieht das jeden Tag in Hongkong. Ganz eine extreme Geschichte. Hongkong ist uns allen im Westen sehr nahe gestanden. Es war eine unglaubliche Erfolgsgeschichte, das Hongkong. Und ich glaube, das ist eigentlich unbestritten. Das wissen wir alle. Dass China verändert sich in eine Richtung, die uns eigentlich nicht unbedingt glücklich macht. Und gleichzeitig glaube ich auch an das Prinzip vom Wandel durch Handel. Da bin ich absolut auch überzeugt. Ich bin überzeugt, dass wenn ein Land sich entwickelt und eine grosse Mittelschicht bekommt, dass sicher die Chancen besser sind, dass nachher demokratische Verhältnisse kommen. Also ich glaube, irgendwie zu hoffen, dass ein Land arm bleibt und dann meinen, es kommen Menschenrechte, das ist absolut falsch. Also es gibt nur wohlhabende Länder, wo überhaupt die Art von Rechtsstaat, Menschenrechte, Demokratie haben, wie wir uns das kennen und wie wir uns das auch für selbstverständlich anschauen. Also demher finde ich, Wandel durch Handel bin ich absolut dafür. Ich bin absolut dafür, dass wir enge Wirtschaftsbeziehungen haben mit China. Ich bin für Freihandel in jeder Beziehung und zwar bin ich halt dort absolut agnostisch. Ich glaube, es ist ein Fehler, wenn man anfängt, Handel zu politisieren. Wenn man das Gefühl hat, mit Handel können wir auf die politischen Verhältnisse in einem Land Einfluss nehmen. Das finde ich absolut falsch. Wir haben auch mit der Sowjetunion, das wissen Sie auch ganz gut, Herr Schneider-Ahmann, haben wir auch Handel getrieben, lange nicht, aber wir haben das auch immer gemacht und niemand hat daran gezweifelt, dass wir die Sowjetunion nicht gut heissen. Aber man hat trotzdem Handel gemacht und ich würde jetzt auch sagen, bei der Sowjetunion am Schluss ist es wahrscheinlich unterm Strich für die Menschen gleich besser gewesen, weil sie sind nicht arm geworden. Sie sind nicht arm geworden und Armut ist sicher das Schlimmste. Aber gleichzeitig.
Das heisst also, Menschenrecht gar nicht ansprechen, einfach sagen, es geht uns überhaupt nichts an, wir sind erstens, finde ich, Geschäft machen.
Ja, erstens finde ich, dass die Unternehmer das überhaupt nicht ansprechen. Nein, finde ich gar nicht. Also ich finde, als Unternehmer mache ich ein Geschäft. Ich bin als Unternehmer in meinem eigenen Land für die politischen Verhältnisse verantwortlich. Ich kann doch nicht mit Amerika Handel treiben und nachher sagen, aber den Trump müsst ihr abwählen. Das geht doch nicht. Das machen wir nie nicht. Und das, wir gehen auch nicht auf Saudi-Arabien und sagen, ja, die Frauen sollten jetzt unbedingt anfangen, Auto zu fahren. Wir können so nicht, es gibt einfach Länder, die uns nicht passen. Und wenn wir mit denen nicht handeln wollen, können wir das schon machen. Aber ich glaube nicht, dass da irgendwie eine politische Wirkung nachher dahinter ist. Ich bin aber auch der Meinung, dass eigentlich auch die Regierung, eine Schweizer Regierung, die neutral ist, eigentlich nicht über Menschenrechte reden mit den Chinesen. Das ist eine sehr extreme Position, ist mir klar. Aber ich finde, letztlich machen wir uns unglaubwürdig bei den Chinesen. Weil die Chinesen wissen ganz genau, dass das irgendwie so ein Double Talk ist. Sie wissen ganz genau, wir wollen eigentlich Geschäft machen mit ihnen. Damit wir das aber können vermitteln können, daheim, vor unserem eigenen Publikum, tun halt unsere Politiker ein bisschen die Menschenrechte ansprechen. Aber seien wir ehrlich, die Menschenrechtssituation hat sich nicht verbessert in den letzten Jahren in China, weil alle westlichen Staatschefs immer wieder ein bisschen gesagt haben, wir reden über Menschenrechte.
Also, ich danke für die Ehrlichkeit, sehr provokativ. Auch, Sie haben es aber selber gesagt, ja, ich würde es gerne zur Diskussion stellen. Herr Schneider-Ahmann, der Bundesrat muss bis Ende Monat eigentlich eine China-Strategie präsentieren. Was heisst das für uns?
Ja, das ist eine höhere Ambition als kleine Schweiz. Im grossen China wollen Lehre teilen, was es sollte, damit wir von der Schweiz aus weiterhin mit dem Geschäft sein oder können sein. Ich glaube, das geht irgendeinem Ort an der Realität vorbei. Ich teile sehr, was Markus Somga gesagt hat. Es ist nicht eine Angelegenheit von Unternehmern, einzelnen Unternehmern, jedem einzelnen Geschäft wollen, über Menschenrechte zu reden und dort auch noch irgendetwas drin zu verpacken. Das ist viel mehr eine Angelegenheit, wenn die Staatsebenen sich treffen. Wenn ich als Minister nach Peking bin, habe ich vis-à-vis der Ministerpräsident gehabt. Und der Ministerpräsident habe ich nachher im Namen der Schweiz können sagen, wir haben dann noch ein Anliegen im Umweltbereich, ein Anliegen im Sozialbereich, ein Anliegen im Menschenrechtsbereich. Und habe das zur Kenntnis genommen. Und dann bin ich etwa die assistiert worden von den Branchenvertretern, die mitgereist sind. Dann hat die Industrie noch etwas zu diesem Thema gesagt. Oder es hat Pharma noch etwas zu diesem Thema gesagt. Und es ist in der Regel nachher auch darüber geredet worden. Aber selbstverständlich habe ich mir nie gebildet, dass die jetzt das Protokoll schreiben. Schneider Ammann hat bei uns bemerkt, wir sollten doch das und das.
Also zum noch ein bisschen härter sagen, es ist eigentlich für die Galerie.
Ja, so oder ganz, so weit ging ich nicht. Es hat schon irgendeinen Ort eine Nachhaltigkeit, wenn man an einem chinesischen Staatschef oder einem chinesischen Ministerpräsident und seinen versammelten Minister kann sagen, wir Schweiz funktionieren drum so, wie wir funktionieren. Und dann fängt man an aufzählen und das ist es Mitgestaltung, das Mitreden, das sozialpartnerschaftliche Verhältnis, das bei uns sehr gut eingespielt ist, das branchenweise funktionieren tut. Und mit all den Informationen machen sie dann schon irgendetwas. Ja, zumindest in meiner Zeit zwei, drei Mal festgestellt, was wir das letzte Mal haben parkiert, wo wir darüber wollten, nicht so verlauten, ist beim nächsten Mal nicht einfach nicht dahergekommen, sondern es ist a priori vorweg beantwortet worden, wenn es noch Beantwortung gebraucht. Und das hat natürlich den Eindruck gegeben oder bestätigt, dass sie es gehört haben und dass sie darauf reagieren.
Danke vielmals. Ja, ich würde auch sagen, machen wir doch mehr oder weniger eine offene Diskussion. Der nächste wäre jetzt Herr Weber gewesen, den ich hätte fragen wollte. Aber bitte, Frau Eisli.
Ich bin auch dafür, man sollte sich nicht selber überschätzen. Das ist mir ganz wichtig. Man sollte auch nicht belehrend auftreten. Aber ich glaube, wir haben eine Verantwortung. Als Unternehmerin fühle ich mich verantwortlich, wirklich dort meine Stimme zu erheben, wo ich eine Evidenz habe über gewisse Informationen. Und das ist ein bescheidener Rahmen. Mit dem bewege ich niemand in eine andere Richtung, schon gar nicht politisch. Aber als Unternehmerin gehe ich wirklich in ein Land, beispielsweise China, und halte wirklich die Arbeitsstandards ein. Ich setze mich weiterhin auch ein für Social Responsibility. Ich schaue, dass Nachhaltigkeit, die Rechtskonformität und so weiter. Das ist meine Verantwortung. Und die muss ich durch alle Böden verteidigen. Genauso wie ich mit gewissem Rechtsverständnis, was demokratische Werte anbelangt und so weiter, meine Dialog pflegen und meine Geschäftstätigkeiten vollziehen. Ich glaube, das ist das, was ich von jeder Unternehmerin, von jedem Unternehmer in einem fremden Land erwarte. Und insbesondere in China, wo ich natürlich im Schaufenster stehe.
Also
das ist explizit
ja, ja,
so, oder?
Ich finde das immer wieder interessant. Sie sagen eigentlich, wir müssen die Verantwortung übernehmen, wo wir selber die Verantwortung tragen. Und da sind wir auch dafür zuständig. Und die anderen, die ganz grossen Fragen von Millionen Uiguren, wäre schön, wenn man dort etwas dazu beitragen könnte, aber ist vielleicht nicht ganz realistisch.
Nein, aber ich glaube, da habe ich auch als Unternehmerin, wenn ich mich politisch betätige, kann ich auch meine Stimme erheben, wenn es darum geht, dass eben die Wahrnehmung ist, dass China aus dem Menschenrechtsdialog im Rahmen von UNO zurückgezogen hat. Dass es dort wirklich auch darum geht, die Plattformen wieder zu öffnen und zu schauen, dass der Dialog stattfindet. Also ich bin ja nicht nur Unternehmerin, ich habe eine politische Stimme. Und ich glaube, auch dort geht es darum, Verantwortung zu übernehmen. Ja.
Also. Ich würde noch mal schnell das absolut unterstützen. Also, da haben wir keine Differenz. Ich finde, überall, wo der Unternehmer selber entscheiden kann und auch selber muss sagen, für mein Geschäft ist mir das wert, dass ich zum Beispiel Arbeitsstandards sogar übertreffe, besser mache, finde ich das völlig okay. Und das finde ich auch wichtig, weil ich will, dass ich meine Mitarbeiter daheim auch begründen können. Ich kann ja nicht eine Firma führen und dann sagen, in China tun ich Sklaven anstellen, interessiert niemand, oder Uiguren anstellen im KZ und so, das ist mir gleich. Aber was mich stört, ist eben, wenn man genau so auf die Globalfragen geht und so sagt, ja, wir müssen jetzt noch die allgemeine Menschenrechtssituation und Demokratie und alles das Zeug auch noch ansprechen. Das geht nicht und das ist auch nicht die Aufgabe von einem Unternehmer. Aber ich finde, der Unternehmer, so wie in der Schweiz oder in Deutschland oder überall, wo er tätig ist, muss ja moralisch das Gefühl habe, das, was ich mache, ist richtig. Und wenn ich der Meinung bin, Kinderarbeit ist nicht gut, dann stelle ich kein Kind an. Fertig. Und das machen ja die meisten Schweizer, also alle Schweizer Unternehmen. Wir haben ja die Diskussion mit der Konzernverantwortungsinitiative. Und dort hat mich ja genau die Position der Befürworter enorm geärgert, dass die das Gefühl hatten, Schweizer Unternehmen gehen in die Welt raus, stellen Kinder anstellen, stellen die Umwelt kaputt machen und so weiter. Das machen wir nicht. Das machen doch Schweizer Unternehmer nicht. Aber gleichzeitig ist es naiv, zu meinen, wir verändern jetzt China. Wir gehen jetzt dort ein bisschen Lego verkaufen und dann sind die Chinesen alle noch plötzlich glücklich.
Ja, Lego ist, glaube ich, kein Schweizer Produkt, aber man kann es trotzdem verkaufen.
Es ist ein kleines Land.
Ja, Herr Weber, wir könnten ja auch gerade einen Schritt weitergehen. Sie befassen sich ja auch stark mit dem Einfluss der Chinesen in der Schweiz. Und Sie haben eine Studie gemacht zu dem Thema, die aufsehenerregend war, weil Sie dargelegt haben, dass die Kommunistische Partei Leute hat in Organisationen in der Schweiz und dass da durchaus politisch Einfluss genommen wird.
Ja, genau. Es bringt vielleicht die zwei Sachen zusammen. Nicht? Das eine wäre eine Diskussion, ob Schweizer Unternehmen, was haben die für Verantwortungen, wenn sie in China etwas machen. Nicht? Es gibt Corporate Social Responsibility und all diese Sachen. Nicht? Das andere wäre, was der Bund für Aufgaben hat. Und wir haben Artikel 54 in der Verfassung. Nicht? Der Bund trägt dazu bei, zur Achtung der Menschenrechte und Förderung der Demokratie. Eines von vielen Zielen, Unabhängigkeit ist auch drinnen, nicht aber das Ziel drinnen. Und da muss man sich schon überlegen, was machen wir mit dem Ziel? Also wie viel ist uns das wert? Wenn wir inzwischen so weit sind, dass es einfach okay ist, dass man sagt, ja, wir haben es noch angesprochen, so könnte man seine eigenen Kinder nicht erziehen. Das würde nicht funktionieren. Aber wir sind da gekommen, dass wir irgendwie sagen, ah, dann ist ja gut. Und da sind wir, glaube ich, in ein Missverhältnis hineingerutscht. Darum würde ich, bevor ich zur Studie etwas sage, nicht schon nochmal sagen, dass wir haben 20 Jahre gut gelebt mit China wirtschaftlich, einen Pragmatismus gelebt, der genau ausparzelliert hat zwischen Wirtschaft und Politik. Und man konnte sagen, ich mache nur Wirtschaft. Menschenrecht ist nicht mein Business. Und das ist, hat etwas gehabt, das hat gut funktioniert. Aber das funktioniert in den letzten zwei Jahren nicht mehr. Und das hat mit Xinjiang zu tun. Nicht, wo eben unsere Zuliefererkette in menschenrechtliche Aspekte hineinkommen, wo inzwischen VW sich rechtfertigen muss oder Mercedes sich rechtfertigen muss, wo unsere Tomatenpampen nicht Tomaten sind aus Internierungslagern also und so Sachen. Das hat es kompliziert gemacht. Und das kann man, glaube ich, nicht auf zur Seite wischen, indem man jetzt sagt, ah, wir möchten weiterhin hier nur Wirtschaft, hier nur Politik. Das wird nicht mehr so aufgehen. Der Druck wird enorm sein auf Unternehmen.
Ich schnell da ein bisschen bleiben. Weil wir haben ja jetzt eigentlich schon fast ein bisschen Konsens gehabt, da, die Unternehmer in ihrem Bereich und einfach Geschäfte. Und wenn es da um Menschenrecht geht, dann überlegen wir das der Politik und der Ebene der Minister, wenn die sich treffen. Da würden sie aber sagen, das hat sich verändert.
Das hat sich verändert und man darf da, glaube ich, schon die grosse Konstellation reinbringen. Nicht, wenn wir die Kooperation anschauen, sind wir immer langsam dahin gekommen, wo wir inzwischen wirtschaftliche Kooperation aus guten Gründen, Forschungskooperation aus guten Gründen sehr wichtig finden. Aber wir sind dahin gekommen, dass China eigentlich Bedingungen stellt und die Schweiz kaum mehr ein paar Bedingungen stellt. Ich glaube, man muss zurückkommen zu einer Art bedingten Kooperation, wo die Wertehaltung schon reinspielt. Nicht? Weil sonst können wir die Werte aus der Verfassung ausstreichen, wenn sie nicht wichtig sind.
Auch noch mal genauer wird es wissen. Ja. Wegen der Bedingungen. Wir akzeptieren mehr Bedingungen. Das Gleichgewicht ist nicht mehr gegeben, sagen Sie.
Absolut, ja.
Der Unternehmen... Wie heisst das?
Ja, wenn man bestehen möchte, sagen wir jetzt in einem Bereich, wo man sich besser auskennt, in der Forschung, dann gibt es Spitzenforschung, wo man muss mit China zusammenarbeiten muss, weil halt ein grosser Datenpool vorhanden ist. Nicht? Und wenn man möchte, mitmachen möchte, und das ist wichtig für Innovation, es ist eine schwierige Situation, es ist jetzt einfach polemisch aufzulösen auf die eine oder andere Seite. Aber sie dann über 20 Jahre fast beständig immer auf Wirtschaftsseite aufzulösen und die Menschenrechte oder die eigenen Werte leichtlich immer korrumpieren zu lassen, nicht? Das denke ich, ist nicht geschickt. Und darum ist... Wandel durch Handel ist keine dumme Idee gewesen. Aber ich frage mich, wenn man dann immer weiter handelt und der Wandel nie kommt, wann ist denn der Zeitpunkt, wo man muss sagen, Projekt gescheitert, nicht? Das finde ich eine Diskussion, die man jetzt führen muss, nicht in 15 Jahren, weil es wird immer schwieriger, nicht aus dem sich zu positionieren.
Also ich glaube, wenn man verhandelt, haben wir immer verschiedene Partner am Tisch. Und ich glaube, was wir müssen, wenn wir professionell verhandeln wollen, wir müssen wissen, was sind die Interessen, die im Spiel sind.
Genau.
Und da, glaube ich, hat sich tatsächlich auch jetzt rein vom Regierungsprogramm in China hat sich viel verändert, in dem das wirklich einfach heisst «Made in China». Mhm. Und das Programm, das hat unglaubliche Konsequenzen auf die Forschung, ganz sicher, hat natürlich aber auch auf die ganze Value Chain Folgewirkungen. Und in aller Konsequenz und Geschwindigkeit, wo die Entwicklung fortschreitet, haben wir natürlich wahrscheinlich wirklich immer wieder ein bisschen die Transparenzfrage auf dem Tisch. Also kennen wir denn die Regeln? Kennen wir denn die Interessen? Dass es in dem Sinn ja, sehr viele geopolitische Interessen sind, die hier ins Spiel kommen, zusätzlich, oder? Die die Belt and Road Initiative ganz stark prägt, müssen wir, glaube ich, schon uns bewusst sein. Und dort kommen wir in ein Dilemma rein. Weil wir wahrscheinlich nie mehr den Stand von Informationen haben, den wir eigentlich haben müssten, wenn wir eben nach unseren demokratischen Werten und uns in dem Sinn auch rechtfertigen können handeln. Mhm. Und das glaube ich schon, das müssen wir ehrlich zugeben. Diese Komplexität, weil jetzt hier im Auge zu behalten, ist ganz schwierig. Mhm. Und darum müssen wir irgendwo eine Aufgabenteilung finden, auch mit der Politik und auch auf einem verhandlungspolitischen Spektrum.
Gut, jetzt gehen wir zurück zu der Studie, die Sie gemacht haben. Nämlich, jetzt schauen wir die Situation ein bisschen in der Schweiz an. Wir haben auch auf Gesetzesebene im Parlament einen Vorstoss, der genehmigt worden ist, dass man muss Genehmigungsbehörden schaffen muss, die schauen, wo in Schweizer Firmen investiert wird. Es gibt Firmen, die ganz von chinesischen Investoren gekauft worden sind, die zum Teil auch vom Staat bestückt sind. Das ist ein Teil. Also wir müssen auch darüber reden, wie wir in der Schweiz mit den Chinesen umgehen. Und Ausgangspunkt nochmal ist Ihre Studie.
Ja, genau. Also es ist eben nicht nur so, dass man jetzt sagen kann, wir tun uns neutral verhalten sozusagen, und es geht uns nicht an, was in China passiert. Das ist ja eine Position, die man einnehmen kann, intellektuell nicht. Aber es ist eben so, dass China in der Schweiz total präsent ist. Nicht? Also man kann nicht wählen, dass China nicht mehr präsent ist da. Und das ist offensichtlich, wenn es um Unternehmenskäufe geht. Nicht, da diskutiert man das dann. Und was in meiner Studie im Vordergrund gestanden ist, andere Einflusssphären aufzuzeigen. Die sind viel subtiler. Also es geht viel mehr um einen Diskurs zu bestimmen, worüber schwätzt man in der Schweiz oder nicht. Nicht? Und der Effekt ist nicht sehr einfach zu sehen. Darum war es eine schwierige Studie zu machen, nicht? Weil man wie so einen Graubereich behandelt. Aber man sieht den Effekt sehr gut über die 20 Jahre. Nicht? Wer würde es auf sich nehmen, den Dalai Lama einzuladen heutzutage? Nicht? Vor 20 Jahren noch passiert. Heute würde das niemand machen. Das kommt sofort zurück. Also die Art Einfluss auf die Schweiz ist eben auch da. Darum ist es nicht ein Thema, das einfach weit weg von uns und irgendwo in Xinjiang sich abspielt. Auch, und das ist schlimm genug. Nicht? Aber es ist ein Thema, das da passiert. Und die Einflussstrukturen, die, glaube ich, verstehen wir sehr schlecht. Wir haben wahnsinnig wenig Wissen zu China, wenn es um Parteistruktur wie Partei eigentlich in China und eben auf die Welt durchregiert. Nicht, wenn man das, was ich vorher gesagt habe, dass Partei über dem Staat steht, ist ganz wesentlich, dass man das versteht. Weil es heisst eben auch, dass Han-Chinesen können genauso unter Knoten von dieser Partei kommen wie Ausländer oder Ausländerinnen. Darum, es geht nicht um Chinesen und Chinesinnen. Es geht wirklich um die Partei, die hier regiert und die kein Mittel scheut und wirklich in den sechsstelligen Zahlen innen Leute aktiv sind, um Meinungen und die Welt zu steuern, über Medien, die man aufkauft. Nicht, wo da der Diskurs einfach so verändert, dass wir inzwischen ein paar tibetische Protestierende schon als Störfaktor anschauen und das Halbe irgendwie schon abkaufen. Also der Umfang, wie wir chinesische Propaganda auch wie sie Diskurs übernehmen, ist uns natürlich nicht bekannt. Nicht? Aber wenn man das auch studiert, dann sieht man, dass das sehr erfolgreich gemacht wird. Wie viele Leute sagen...
Ja, bitte. Entschuldigung. Noch ein bisschen konkreter. Sie haben auch konkret geschaut, was gibt es für chinesische Staatsangehörige in grossen Schweizer Firmen, in anderen Organisationen. Auch, und wie nehmen die Einfluss?
Genau.
Wie versuchen die quasi das Bild von China auch zu prägen in der Schweiz und andere Sachen zurückzuheben, eben die tibetische Frage zum Beispiel.
Ja, es ist noch wichtig, dass wir ein ganz wichtiges Anliegen, es geht nicht nur um chinesische Staatsbürger. Also die sogenannte Einheitsfront und andere Einflussinstrumente, die funktionieren. Das wichtige Unterschied ist Parteimitglied, nicht Parteimitglied. Nicht? Und was denn da eingesetzt wird, was man versucht, als Freund zu gewinnen, um einzusetzen, das können Chinesen und Chinesinnen sein, das sind aber auch Tibeter, das sind Taiwanese, das sind Schweizer, das sind Engländer, das ist durchs Band durch, das kommt für die Partei nicht darauf an. Nicht? Und das ist für uns schwierig zu verstehen. Darum ist es wichtig, weil wir nicht einen Diskurs in der Schweiz haben, wo es plötzlich um Chinesen geht und Chinesinnen. Das sind in dem Sinne zum Teil genauso Opfer. Nicht? Und das, glaube ich, würde gefährlich sein, wenn wir dann eine Art Xenophobie noch oder einen Allgemeinverdacht wollen platzieren. Und das bin ich ganz dezidiert dagegen. Also wir müssen auch ein Vokabular finden, um über das zu reden. Gut. Es sind auf Dimensionen, die bisher nicht in der Diskussion gsi sind. Und das ist nicht nur wegen meiner Studie, wenn man auch in Europa schaut, das kommt überall, wird das Thema besser angeschaut. Und da wird noch viel, viel, viel mehr in nächster Zeit auch angeschaut werden. Nicht? Also das ist ein Thema, das nicht weggeht.
Weil da gibt es auch Einwand zu dem, aber der Markus Sohn möchte gerne hören.
Ja, vielleicht das erste Mal noch, das finde ich ganz etwas Wichtiges. Wenn Sie schon darauf Wert legen und zu Recht Wert legen, es gibt eine chinesische Bevölkerung, und es gibt eine Regierung und es gibt eine Partei. Und es, wir reden eigentlich von der Partei. Es geht nur von der Partei. Und ich muss auch sagen, dass ich Ihren Eindruck nicht teile, dass da eine grosse Gefahr von Xenophobie besteht. Ich glaube, die meisten Leute in der Schweiz sind sich sehr bewusst, es gibt eine Regierung in China, es gibt eine Partei, das sind Kommunisten und es gibt Chinesen. Ich glaube, das ist nicht so ein grosses Problem. Aber die Differenzierung, die sie bei den Chinesen verlangen, zu Recht verlangen, finde ich, muss man eben in der Schweiz auch verlangen. Wenn ich sage, unsere Regierung soll neutral sein, heisst das nicht, dass ich neutral bin. Ich bin nicht neutral. Ich bin absolut der Meinung, dass ich, und ich bin ein Publizist, dass ich kritisiere, was die in China machen. Ich finde es eine Zumutung, wie die uns unterwandern versuchen. Dort finde ich sogar, das ist eine Sache vom Staat. Ich finde, es geht nicht, dass eine fremde Macht in der Schweiz probiert, Medien zu manipulieren, probiert, Universitäten zu manipulieren, probiert, Forschung zu manipulieren. Das machen sie alles. In der Schweiz wahrscheinlich noch nicht so massiv wie in Deutschland oder in Amerika. Amerika ist ganz extrem. Das ist wahnsinnig, wie diese Universitäten unterwandern. Da, finde ich, müssen wir uns extrem wehren. Und da geht's jetzt, das ist sogar eine Staatsaufgabe. Aber in dem Sinn finde ich wirklich ganz wichtig, noch schnell Anschluss an die Diskussion vorher. Die Regierung der Schweiz soll neutral sein gegenüber allen Ländern, weil ich finde, wir kommen sonst in die Teufelsküche. Und ich weiss, das ist nicht mehr so beliebt. Aber ich finde die billige Politisierung von unseren Außenbeziehungen, wo wir am Schluss dann nachher praktisch jedes Land von diesen 190 Ländern, die in der UNO sind, müssen irgendwie beurteilen. Und unsere Bundesräte nachher müssen bei jedem Land noch schnell sagen, ja, das ist nicht gut und das ist nicht gut und das ist nicht gut. Das ist nicht realistisch, das ist falsch. Und wenn Sie fragen wegen der Verfassung, ja, ich würde den Verfassungsartikel sofort wieder streichen. In der alten Verfassung haben wir das nicht gehabt, sondern in dieser blöden neuen Verfassung haben wir das leider drin. Und zwar nicht, weil das Ziel nicht gut wäre. Ich würde auch, dass Menschenrechte kommen. Aber es ist unrealistisch. Es funktioniert so nicht. Die Schweiz gibt es seit 700 Jahren. Wir haben noch nie irgendein anderes Land können beeinflussen. Wir können das nicht.
Danke vielmals. Jetzt haben Sie sehr lange geschwiegen, Herr Schneider-Ammann. Und mich ins Wunder, was Ihnen alles durch den Kopf gegangen ist.
Ja, es ist natürlich interessant zu hören, wie Theorie und Praxis aufeinanderstossen. Ich frage mich, was haben wir denn als Regierung in den letzten Jahren gemacht? Und das haben wir möglicherweise gut gemacht und das haben wir falsch gemacht. Ich bleibe dabei, um es ganz simpel zu sagen, das Ansprechen von den Dimensionen, die heissen Menschenrechte, wo heissen Umwelt, wo heissen Sozialpartnerschaft, das gehört in jede solche Begegnung, wo ein Schweizer Minister auf eine Counterpart auf Regierungsebene treffen tut, sei es in China, sei es hier bei uns oder sei es irgendwo auf der Welt. Ich glaube, dort können wir grundsätzlich nichts falsch machen, sondern wir können das Wenige machen, was wir nicht als Schweiz können zumuten, aber das mit aller Gründlichkeit und das immer wieder. Und immer wieder mit der gleichen Forderung und mit der gleichen Tonalität. Und das macht irgendwo, glaube ich, schon Eindruck auch. Ich glaube nicht, dass wir so naiv sind, dass wir das Gefühl haben, wir können die chinesische Kultur, die chinesische Denke von heute wesentlich beeinflussen. Aber wir können zeigen, wo wir Differenzen sehen und die Differenzen die sie nachher aufnehmen und sie für sich verarbeiten. Und dann ist man auch schon ein Mühe weiter. Also ich würde der Schweizer Regierung sehr empfehlen, nicht einen Rückwärtsschritt zu machen, weil man nicht davon ausgehen kann, dass der kleine Minischritt Wirkung hat. Ich würde auch meinen, es wäre eine verlockende Angelegenheit, wenn wir alles Schwierige, alles Delikate den Internationalen würden überlassen, den internationalen Organisationen zum Beispiel. Und ich selber würde hinter denen ihre Meinung verstecken. Ich erinnere mich daran, dass wir in Peking dabei waren, wo wir die Asian Infrastructure and Investment Bank gegründet haben. Die Schweiz hat dann nebenbei für Europa eine führende Rolle gespielt. Insbesondere was die Zeit anbetroffen hat, was das Vorwärtsmachen hat betroffen. Und wir haben dort mit den Chinesen für die chinesische Region, für die pazifische Region in erster Linie, eine Bank auf die Beine gestellt, die mithelfen tut, Menschenrechte auf ein höheres Niveau zu bringen. All die Elemente von Schulen für jedermann, von Wandel durch Handel und so weiter, dass das ein zusätzliches Momentum hat bekommen. Die Chinesen haben es natürlich geschickt gemacht. Sie haben es für sich gemacht im Wesentlichen. Sie haben es gemacht im Kontext mit der Seidenstrasse und haben auf diesem Weg auch ganz markanten Schritt nach vorne machen können. Aber wir letztlich sind irgendwo in der Abhängigkeit über die wirtschaftlichen Zusammenhänge. Und über diese Abhängigkeit bedeutet es letztlich bei uns eben auch, wir sind beteiligt an diesem Seidenstrassenprojekt. Und wir sind beteiligt mit eigener Wertschöpfung, mit Wertschöpfung hier im Land und damit mit Exportprodukten, die unsere Frau Jaisli herstellen tut. Das sind unsere Job. Aber mit sie- anderen Worten, es war für mich immer der Trade-off gewesen. Eigene Jobs relativ kurzfristig betroffen, in die Waagschale zu werfen gegenüber den langen, lang in die Zukunft hineinschauenden Empfehlungen und Erfahrungen, die wir gemacht haben als offene Demokratie. Und wir würden wünschen, dass das sich irgendwie übertragen auf eine Grossmacht. Ja. All diese Sachen sind nice to have, aber was down to earth letztlich zeigen tut, ist, können wir mit gutem Gewissen ein Produkt aus diesem Land hier überschicken in den grossen Markt. Und in diesem grossen Markt hilft es, Fortschritt zu stiften und nicht irgendwie Rückschritt. Oder können wir das nicht? Mhm. Und er hat nichts anderes gemacht, als mitgeholfen, so viele tausend Arbeitsplätze wie irgendwie möglich in eine Abhängigkeit zu bringen mit einem chinesischen Kunden. Gut. Damit wir hier die Arbeit haben können, hier die Freiheiten haben können, hier gesichert ist, können in Sozialpartnerschaft.
Die Frage ist, können wir auf diesem so Weg weitergehen? Jetzt ist das grosse Projekt von der Seitenstrasse, wo man ein grundsätzliches Interesse signalisiert hat von der Schweiz aus, weil das eine riesige Chance für uns. Aber wir sehen auch, wie China die Seidenstrasse durchsetzt und Hefe baut, Hefe kauft, in Afrika, das ist jetzt nicht direkt an der Seidenstrasse, aber in Afrika massiv investiert, Land kauft und anfängt in einer Dimension Dominanz zu entwickeln, die ja auch könnte gefährlich werden. Oder nicht?
Ich bin durch Kasachstan gereist in einem von den letzten zwei Jahren, im zweitletzten Jahr von meiner bundesrätlichen Dasein. Und wir haben in Kasachstan nur die neuen Häfen angelaufen, die entlang der Seidenstrasse quasi aus der Wüste raus sind, kreiert worden. Das sind Wahnsinnsprojekte, das sind Wahnsinnsdimensionen. Und da kann man als Schweizer nur sagen, wenn das zum Funktionieren kommt, dann muss das irgendwie in der Folge etwas abwerfen für uns auch. Für uns wirft es dann etwas ab, wenn wir innovationsmässig ganz an der Spitze sind, wenn wir mit uns über Technologien reden, die man nicht mit jedermann kann. Und einer der Gründe, warum sie ein Freihandelsabkommen mit uns gemacht haben, war auch, dass wir da drinnen die Zusammenarbeit auf höchster technologischer Ebene ansprechen, nicht institutionalisieren, aber ansprechen, damit sie nachher ihrerseits sagen können, sie sind mit dem World Market Leader auf Innovationstätigkeiten im Spiel. Und das war wieder ein Pluspunkt für die kleine Schweiz, die in dem grossen China verloren geht, wenn sie nicht sich auf wenige Sachen kann spezialisieren kann.
Also,
die Seidenstrasse ist ein Wahnsinnsprojekt, wo die Chinesen sehr geschickt geschoben haben und vor allem ihre Satelliten in unmittelbarer Umgebung, Kasachstan für einen zu nennen, im eigenen Einfluss können behalten und ein Stück weit können mitsteuern können.
Also positive, eigentlich sehr eine positive Bilanz für das, was die Chancen der Schweiz betrifft. Darf ich das in die Runde werfen, Herr Weber?
Ja, die Belt and Road Initiative ist in aller Mund, nicht? Und das schon lange. Sie hat sich auch gewandelt, seit sie gestartet worden ist 2013. Es ist immer grösser geworden, darum ist heute eigentlich die ganze Außenpolitik ist Seidenstrasse. Oder? Sogar Weltall ist Seidenstrasse. Wir haben eine Polarseidenstrasse. Es umgreift alles letztlich.
Das ist mir ein bisschen schnell gegangen. Was haben wir im Weltall?
Es gibt eine Space Silk Road. Also eine Art Seidenstrasse, wo es um Weltraumtechnologie geht, nicht? Und wo man um Satelliten geht und so Sachen. Nicht? Um welches Satellitennavigationssystem. Und da gibt es ein chinesisches Beidou, nicht? Wo man eben möchte, dass das unser GPS und so ablöst. Nicht? Weil das wichtig ist, dass die technologische Ebene, die mit dieser Seidenstrasse mitwandert, das ist eine, wo natürlich strategische Interessen dahinter sind. Wo es schon um eine Art Ausbalancierung der USA auch geht. Und wir sehen das vor allem mit den technischen Institutionen in Genf auch, nicht? Wo China sehr aktiv ist und versucht, Standards so zu ändern, dass sie ihre Standards sind und nicht andere. Das kann man, das ist gut dokumentiert. Nicht? Und die Seidenstrasse hat also natürlich Brücken und Züge und Schiffe und das sehen wir gern. Nicht? Und das ist an sich auch nicht falsch dran. Es hat noch viele andere Elemente auch. Es kommt auch eine Ideologie mit. Nicht? Es kommt viel anders mit. Und das schauen wir ein bisschen weniger an. Und das, glaube ich, für uns in dem Sinne etwas, wo man auch kritisch drauf schauen muss. Weil was mich an dieser Diskussion nicht dann stört, ist, es geht nicht um Belt and Road. Und es geht nicht um die Schweizer Firma, die hier gekauft wird. Es geht schon letztlich um etwas Fundamentales. Und da bin ich immer wieder zurückgeworfen auf das, was die Schweiz auch dafür möchte stehen. Und das ist das, was Schritt für Schritt ein bisschen abgebaut wird. Darum, es ist nicht so, dass einfach das böse China Sachen macht.
Darf ich noch mal schneller? Wenn Sie sagen, es geht um etwas Fundamentales, ja, dann verstehe ich Sie so, dass wir eigentlich einen Shift haben von der Orientierung nach Amerika, wo man bis jetzt vor allem auch mit Standards und Computertechnologie eigentlich, wir müssen jetzt keine Firmen nennen, aber ich mache es jetzt gleich mit Apple und Microsoft und so. Und jetzt haben wir plötzlich Huawei und haben andere Standards. Und die breiten sich aus, das wird mächtiger. China steigt auf, USA, schwierig zu einschätzen. Und das, sagen Sie, ist ein fundamentaler Change und auch eine Gefahr für uns.
Genau, China spricht von einer multipolaren Welt. Nicht? Wo man der Xi Jinping schon früher in seiner Ansprache immer wieder schon eine multipolare Welt. Und die Diskussion in der Fachwelt ist die, geht es um eine regionale Hegemonie, da haben wir Konsensus, das möchte China, inwieweit geht es um eine globale Hegemonie. Also auch eine Herausforderung der USA. Und die geopolitische Diskussion, die kann man nicht ausblenden, die findet statt. Und die findet eben auch durch Belt und Road statt. Nicht, China investiert unglaubliche Ressourcen, diese Messages in die Köpfe hineinzubringen. Darum eben auch gerne von einer Infrastruktur von unserer Köpfe, nicht? Und das darf man, man darf sich nicht nur auf Züge und auf Hafen und so Sachen fokussieren. Es ist grösser und umfassender. Und es geht ins Herz von dem, was die Schweiz auch möchte stehen.
Aber was mich eben stört, ist immer, sie sagen immer die Schweiz und Schweiz. Wer ist gemeint? Entweder es gibt unsere Gesellschaft, es gibt Firmen und es gibt die Regierung. Bei der Regierung bin ich absolut der Meinung, unser Staat sollte nichts mitmachen an dieser Seidenstrasse. Absolut nicht. Erstens glaube ich auch nicht an das Projekt. Ich glaube, das ist ein grösserwahnsinniges Projekt, das nie wird funktionieren wird. Aber sprich, wenn Firmen mitmachen, ist mir das gleich.
Ja.
Ich finde, das ist für mich etwas Gleiche wie der ganze Kolonialismus, den die Europäer in Afrika gemacht haben. Haben wir als Schweizer auch nie investiert. Wir sind als Schweiz, ich sage die Eidgenossenschaft, ist nicht Häfen bauen in Afrika unter der britischen Herrschaft. Und das ist richtig. Wenn eine Firma das machen will, eine private Firma von der Schweiz, ja, okay, you're welcome, könnt das machen. Ich glaube nicht an das Projekt. Für mich ist das wie die Bagdadbahn vom Deutschen Reich vor dem Ersten Weltkrieg. Ein absoluter Pipe-Dream, hat nichts gebracht. Das ist typisch für imperiale Regimes, dass sie so unglaublich grosse Projekte machen.
Also es ist ein Fehler, dass Ueli Maurer dort zusammenarbeiten zu
tun, schon ein Memorandum von Stanley, wo seine Leute unterschrieben haben. Als Staat Schweiz würde ich dort nicht mitmachen. Ich baue aber auch nicht mit der amerikanischen Regierung irgendwelche Raketen. Da würde ich auch nicht mitmachen. Aber noch etwas anderes wegen der Standards. Dort finde ich schon ganz klar, wir sind der Westen. Die Schweiz ist im Westen. Ich würde lieber Standards aus Amerika als aus China. Regionale Hegemonie? Nein, akzeptiere ich gar nicht für China. Was ist denn mit Japan? Was ist mit Indien und so weiter? Nein, auch das ist aber auch etwas, das unsere Regierung nicht entscheiden muss. Aber am Schluss gehören wir zum Westen. Und ich meine, ich glaube, die Chinesen haben das natürlich raffiniert gemacht. Oder? Bei der Sowjetunion haben wir immer gewusst, das ist wirklich der Gegner. Da müssen wir aufpassen. Auch die Schweiz hat gewusst, wir sind zwar neutral, aber gewisse Sachen müssen wir ein bisschen schauen. Und bei den Chinesen hat man natürlich sehr lange eben das Gefühl gehabt, zu Recht, ich weiss das sehr gut, man hat wirklich grosse Hoffnungen gehabt, berechtigt, dass das China sich verändern würde. Es ist vollkommen in die andere Richtung gegangen. Das ist ein Imperium, das hier am Entstehen ist. Und dass man mich nicht falsch versteht, ich finde immer differenzieren zwischen der Regierung, und ich finde, muss eine Schweizer Tradition fortführen, die Neutralität heisst. Ich bin dort wirklich anders als Sie, Herr Bundesrat. Ich glaube wirklich, Menschenrechte ansprechen, das bringt nicht viel. Was den Chinesen viel mehr wehtut und unserer Tradition würde entsprechen, ist, dass wir jetzt sagen, 10'000 Hongkong-Chinesen kommen jetzt in die Eidgenossenschaft, wir geben ihnen Asyl, und zwar sofort. Da bin ich absolut dafür. Ich finde, dass Hongkong, das ist eine Stadt von fähigen Leuten. Wir müssen die fähigen Leute in die Schweiz holen. Und das tut den Chinesen viel mehr weh, als wenn wir sagen, ja, eben wegen dem Menschenrecht, schaut doch noch schauen. Das bringt nichts. Aber es gibt Sachen, und das entspricht der Schweizer Tradition. Wir haben immer Asyl gegeben. Wir haben den Hugenotten Asyl gegeben, wir haben den Deutschen Asyl gegeben und so weiter. Das müssen wir machen.
Danke vielmals. Ja, was müssen wir machen? Was müssen wir, wir haben nur noch 2, 3, 4 Minuten bis zum Schluss der Sendung. Wenn wir uns noch auf die Schweiz noch mal schnell konzentrieren, zurück. Ich kann das nur kurz antönen. Eben auch die Angst, dass China zu viele Schweizer Firmen aufkauft. Muss man da etwas machen? Was sind so Ihre Ideen, Frau Jäisli?
Also ich vertrete hier ganz klar die Position von Swissmem. Und aus der Industrie ist das natürlich ein No-Go, wenn man jetzt in dem Sinn so Einfluss nehmen will auf die Eigentümergarantie, wo quasi den Eigentümer mit gewissen Richtlinien vorschreiben, wenn dass sie sollen können investieren und unter welchen Rahmenbedingungen sie sollen können investieren. Auf der anderen Seite muss man einfach sehen, Investition ist ein Wirtschaftsfaktor für die Schweiz und bringt uns in dem Sinn in der Regel auch innovative Unternehmen. Mit Switzerland Global Enterprise machen wir Standortförderung, holen uns wirklich interessante Firmen hier vor Ort, die investieren in Arbeitsplätze, die investieren, wie gesagt, in Forschung. Und von dem allem profitieren wir. Schlussendlich macht das die Schweiz auch aus.
Und also Offenheit eigentlich und nicht sagen, wir wollen das kontrollieren und bremsen.
Moment, also ich glaube, wir haben ja Kontrollinstrumente. Also wir haben auf der einen Seite sind bei uns wirklich Firmen, wo öffentliches Interesse damit verbunden ist. Die sind in dem Sinn regulatorisch so geschützt, dass sie nicht einfach Opfer werden von einer ungewollten Übernahme.
Also Kraftwerke, andere Organisationen, die zum Teil der öffentlichen Hand gehören oder wo Infrastruktur, wie sagt man, systemrelevant sind.
Systemrelevant sind, genau. Ganz genau. Und da haben wir auch sektorspezifische Themen mit verbunden. Also ich glaube, hier müssen wir heranschauen und sehen, was wir haben. Die Diskussion vorhin hat mich insofern ein bisschen irritieren, dass ich denke, jetzt reden wir so klar von China. Aber was ist mit Russland? Was ist mit anderen Grossmächten, die hier unsere Zivilgesellschaft auch indoktrinieren? Und die auch Einfluss nehmen an den Universitäten, die Einfluss nehmen in den Quartieren und so weiter. Also ich glaube, einfach die Schweiz zu verstehen als Nation, die auf den Aussenhandel unglaublich angewiesen ist, für die Existenz und den Wohlstand, die ganze volkswirtschaftliche Entwicklung, dürfen wir einfach nicht vergessen. Aber wo wir uns wirklich einsetzen müssen, ist wirklich in Aussenhandel, in Aussenpolitik und schlussendlich auch in den Freihandelsabkommen. Da sind wir wirklich beim Thema. Wir haben ein Freihandelsabkommen aus dem Jahr 2013. Es gibt eine Evolutionsklausel, die uns Möglichkeiten in die Hand spielt, so Freihandelsabkommen weiter zu diskutieren und weiter zu verhandeln. Und ich glaube, dort haben wir schon auch eine Verantwortung. Und die müssen wir meiner Meinung nach
auch Anpassungen können machen oder müssen machen, sogar jetzt, wenn man die Entwicklung der letzten Jahre anschaut. Wenn ich jetzt nochmal zurückgehe auf das, was Sie verhandelt haben 2013.
Ja,
dass man sagt, das, ja, das ist für uns, so stimmt es für uns nicht mehr.
Es ist eine Klausel drin, die sagen tut, dass man jedes zweite Jahr eine Refresh-Verhandlung aufnehmen kann, dass es wieder in die Verhandlungspipeline rein tun. Es geht ja nicht von heute auf morgen, so eine Verhandlung, sondern es ist ein langwieriger Prozess. Das ist vorgesehen und das ist mit China auch benutzt worden. Wir haben eine erste zweite Runde Verhandlung auf ganz spezifische Elemente gehabt, zu meiner Zeit. Und im Vorbehalt ist zwischenzeitlich eine zweite Runde Verhandlung anderweit. Also mit anderen Worten, es lebt. Ja. Die Zusammenarbeit mit den Chinesen auf dem Freihandelsabkommen basierend scheint mir gut zu sein. Ich werde zum Schluss noch einen Aspekt hineinbringen, wo wir wo wirtschaftlich von mir aus ganz entscheidend ist. Und wenn er wirtschaftlich entscheidend ist, ist er auch staats- und gesellschaftspolitisch wesentlich. Die Chinesen kontrollieren, Irrtum vorbehalten, 97% der Kobaltvorkommen von diesem Planeten. Und der Rohstoff, der wird gebraucht für jedes Handy, für jedes Laptop, für die Mobilität ganz generell. Ja, Donnerwetter, mit denen müssen wir in Bezug wollen sein. Auch mit ihnen können Beziehung pflegen, ohne dass wir uns jedes Mal naiv abziehen. Ja. Aber wir können ja so tun, wie wenn wir es locker würden nehmen. Und im Hintergrund nehmen wir es genauso ernsthaft, wie sie es ihrerseits auch praktizieren. So ganz blöd, glaube ich, ist die Politik, die wir gemacht haben und die gemacht wird, nicht. Die Schweizer haben mit dem mächtigen China können, präferenzielle Behörden zusammenarbeiten etablieren. Da werden wir beneden darum.
Also ein positives Ergebnis, aber man kann es auch anpassen.
Zum Beispiel von der Europäischen Union. Und der entsprechende Kommissar über Jahre hat gesagt, es kann ja nicht sein, dass du, der chinesische Minister, innerhalb von 4 Stunden das Telefon bekommst und ich warte eine ganze Woche. Und wenn wir ein bisschen geschwingerer waren und ein bisschen die flexibler waren und nicht die, die weniger einverlangt haben, dann war das nur richtig im Interesse von der Schweiz. Und von der Gesellschaft und von der sozial partnerschaftlich organisierten Gesellschaft.
Danke vielmals. Eigentlich möchte ich Schluss machen, aber etwas ist mir eigentlich gleich noch wichtig, weil wir jetzt gar nie die chinesische Perspektive in der Sendung haben. Wir diskutieren da unter Schweizer in dieser Sendung. Offizielle Vertreter von der chinesischen Botschaft zum Beispiel in der Schweiz haben sie sehr stark kritisiert für die Studie. Einfach, dass das noch gesagt ist. Sie haben gesagt, das sei eigentlich eine unfaire Studie, das sei eine hinterlistige Analyse und nicht eigentlich im Sinn der guten Zusammenarbeit. Vielleicht können Sie noch einen Satz zum Schluss sagen zu dem.
Ich glaube, dass die chinesische Botschaft und das Konsulat das gemacht hat, was Botschaft und Konsulat von solchen Ländern machen müssen. Nicht? Hätten sie den Protest nicht gemacht, dann hätten sie irgendeinen Oberen müssen erklären, warum sie das nicht gemacht haben. Man kann den auf der Homepage lesen, nicht? Und da kann man sich überlegen, ob eine Schweizer Botschaft im Ausland auf eine wissenschaftliche Studie so etwas publiziert hätte. Und wenn man das Gefühl hat, das würde die Schweiz auch machen, dann haben wir wirklich kein Systemproblem. Nicht? Wenn man zum Schluss kommt, dass eine Schweizer Botschaft so etwas nie gemacht hätte, dann haben wir vielleicht doch ein Systemproblem. Und ich denke, das kann uns einfach nur um die Ohren fliegen. Nicht? Und darum, Reziprozität einfordern, ist, glaube ich, auch handelspolitisch etwas Wichtiges. Nicht? Wir bekommen immer noch nicht die gleichen Möglichkeiten bekommen, wie China uns, von uns möchte. Nicht? Das ist ein totales Ungleichgewicht. Und da muss man, glaube ich, einfach da selbstbewusst auftreten, Allianzen schmieden, um auch ein Gewicht können zu erreichen, um auch gegen das grosse China etwas zu bedeuten. In Forschung, wie Sie gesagt haben, an anderer Ort hat die Schweiz durchaus etwas zu bieten.
Ich würde das gerade unterstützen. Das ist eben auch etwas, was wir machen können. Wir brauchen ein Institut zum Beispiel, ein unabhängiges Institut in der Schweiz schon lange. Wir wissen viel zu wenig über China.
Genau.
Und die Chinesen reagieren, oder die Regierung reagiert ja so empfindlich auf Forschung über China, dass es eben zeigt, das ist auch etwas, was wir machen können, um uns abzugrenzen. Aber es ist ein unglaublicher Missstand. Es gibt Lehrstühle für Sinologie, es gibt praktisch keine Lehrstühle. Chinesische Geschichte, chinesische Politik, chinesische Soziologie, chinesische Wirtschaft. Wir haben keine Ahnung in diesem Land von diesem Land. Und das ist etwas, was wir könnten ändern, ganz leicht. Und den Chinesen würde das auch mehr wehtun, als ab und zu die Menschenrechte anzusprechen.
Also ich glaube, wichtigen Gedanken. Und zwar, wir müssen vor Ort sein. Mhm. Für die Situation können einschätzen, müssen wir nicht zuletzt auch vor Ort sein, nebst der Kompetenz hier im Land.
Danke vielmals. Wir sind ein bisschen über die Zeit, darum muss ich auch jetzt einfach strikt sagen, wir sind am Schluss der Sendung, aber wir haben eigentlich alles unterbracht, was ich ansprechen wollte. Und ich habe auch gefunden, dass es sehr interessant war. Ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren. Ihnen danke ich fürs Zuschauen. Unsere Sendung kommt wieder in einem Monat. Am nächsten Wochenende sind unsere Partner verlegt dran. Danke vielmals und gute Zeit. Ade miteinander.